Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria zur Sendung Spiritualität. Unser Thema heute: verborgene marianische Gedenktage, Maria Opferung. Unser Referent, Professor Dr. Christoph Ohli, kommissarischer Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie in Köln. Was wir als den Gedenktag unserer lieben Frau von Jerusalem am 21. November feiern, wurde früher als Gedenktag Maria Opferung begangen. Es war ein Gedenken an die Darstellung und Darbringung Mariens im Tempel durch ihre Eltern Joachim und Anna. Was es mit diesem Gedenktag auf sich hat, erfahren Sie heute von Professor Dr. Christoph Ohli, dem kommissarischen Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie, der sich damit besonders befasst hat. Grüß Gott, Herr Professor Ohli.
Grüß Gott, Frau Kuhl, und herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ja, dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag.
Gerne, ja, vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie in Bayern wohnen oder wie ich beispielsweise in meiner Kindheit häufig Familienurlaub im schönen Chiemgau gemacht haben, dann wird Ihnen ohne Zweifel die Fraueninsel im Chiemsee etwas sagen. Mehr noch, sie wird Ihnen wahrscheinlich sehr bekannt und ähnlich wie mir ans Herz gewachsen sein. Unzählige Male bin ich auf dieser Insel gewesen, eben als Kind und Jugendlicher, später aber auch als Priester in meinen Münchner kirchenrechtlichen Studienjahren, in denen ich dort zusammen mit den Mitgliedern des katholischen Säkularinstituts Cruzadas de Santa Maria sowie den zahlreichen ihnen verbundenen Familien die Kar- und Osterliturgie gefeiert habe. Neben Herrenchiemsee gehört Frauenchiemsee oder kurz auch die Fraueninsel zu den wohl großen und viel besuchten Attraktionen dieses wunderbaren Sees, der auch Bayerisches Meer genannt wird und mit seiner Fläche von fast 80 Quadratkilometern nicht nur als größter See in Bayern, sondern auch nach dem Bodensee und der Müritz als drittgrößter See in Deutschland geführt wird. Es ist etwas Herrliches, sich dort für einen Tag oder sogar mehrere Tage aufzuhalten. Eine Insel ohne Autos, oft gefüllt mit Besuchern, oft genug aber auch in Stille getaucht für den notwendigen Raum von Nachdenken und Gebet. Und gerade jetzt in diesen herbstlich-winterlichen Wochen lassen uns vielleicht die Erinnerungen an manch sonnige Inselstunde etwas von diesem Licht ins Herz eingehen. Aber noch viel wichtiger für unsere heutigen Überlegungen ist die nicht ganz so bekannte Tatsache, dass die schöne Abtei- und Kuratiekirche auf der Fraueninsel das Patronat Mariä Opferung trägt. Die Kirche wurde vermutlich im späten 11. oder frühen 12. Jahrhundert über karolingischen Grundmauern des 9. Jahrhunderts errichtet. Und bereits seit dem 14. Jahrhundert dient die Kirche des dort ansässigen Benediktinerinnenklosters Frauenwörth auch den Inselbewohnern, aber auch vielen Inselgästen als Gotteshaus. In den Jahren 1928 und 1961 bis 1962 wurden im Chor der Kirche romanische Fresken aus der Zeit um das Jahr 1150 entdeckt und freigelegt. Und die Kirche birgt darüber hinaus viele weitere Kostbarkeiten, die zu einem Besuch, zum Staunen und zum Gebet einladen. Mariä Opferung oder auch Tempelgang Mariens. Was hat es damit auf sich? Zumal wir mit unserer heutigen Sendung ja bewusst auf diesen verborgenen, aber nicht ganz verloren gegangenen marianischen Gedenktag verweisen wollen, der genau diesen Namen trägt. Als solcher ist der Gedenktag eigentlich nicht verloren gegangen, wohl etwas in die Verborgenheit getreten, da er heute einen anderen, vielleicht weniger dramatisch klingenden Namen trägt, nämlich unsere liebe Frau in Jerusalem. Im Hintergrund stehen aber weitere Titel, eben wie bereits erwähnt Maria Tempelgang oder auch Maria Opferung Oder dann auch Darstellung Mariens im Tempel, lateinisch Presentatio, Beate Maria Virginis. In den Kirchen des Ostens finden wir den beinahe glaubensbekennenden Titel dieses Gedenktages: Einzug in den Tempel unserer Herrin, der Gottgebärerin und ewig jungfräulichen Maria. Während die lateinische Kirche den Gedenktag unter dem Namen Unsere liebe Frau in Jerusalem aktuell am 21. November begeht, fällt dieser Tag bei den Ostkirchen auf den 4. Dezember des gregorianischen Kalenders. Nach der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils änderte sich nicht nur der Titel dieses Gedenktages, sondern, so können wir sagen, auch der thematische Blickwinkel seiner Ausrichtung. Als solcher wird der Gedenktag heute als Erinnerung des Weihefestes der großen Marienkirche in Jerusalem begangen. Der Opferungsgedanke trat dadurch stark in den Hintergrund. Aber warum ist das so und was verbirgt sich hinter diesem Titel? Diesen Fragen wollen wir heute ein wenig nachgehen und uns zugleich wie gewohnt fragen, was wir selbst für unser Leben in der Alltäglichkeit unseres Daseins als Anregung mitnehmen können. Bevor wir aber dazu den ersten Schritt gehen, möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer zunächst einladen, der Gottesmutter mit einer ersten Musik sozusagen einen Blumenstrauß unserer Verehrung zu bringen, dessen Blüten einerseits unseren Dank und unseren Lobpreis, andererseits zugleich auch die vielen Anliegen umschließen, die wir auch am heutigen Tag in unseren Herzen tragen und die wir ihr, unserer lieben Frau in Jerusalem, anvertrauen wollen. Heilige Maria, Mutter Gottes, Mutter der Kirche, bitte für uns.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Es geht um verborgene marianische Gedenktage, heute um Maria-Opferung. Sie hören einen Vortrag von Professor Dr. Christoph Ohle aus Köln.
Auch wenn heute stärker der Gedanke einer Erinnerung an den Weihetag der Marienkirche in Jerusalem im Mittelpunkt steht, ist, liebe Hörerinnen und Hörer, die ursprüngliche Bezeichnung des Gedenktages aber nicht einfach verloren gegangen. Woher kam der Gedanke der Opferung oder auch Darstellung Mariens im Tempel? Ursprünglicher Festinhalt ist die im Apokryphen Jakobus-Evangelium berichtete Darbringung der dreijährigen Maria im Jerusalemer Tempel als Jungfrau durch ihre Eltern Joachim und Anna. In dieser von der frühen Kirche nicht als kanonisches Evangelium anerkannten geistlichen Schrift, also des apokryphen Jakobus-Evangeliums, können wir dazu etwas lesen. Ich möchte es hier kurz zitieren und anführen. Es heißt dort: Dem Kinde, also Maria, mehrten sich seine Monate. Es wurde das Kind zweijährig. Und Joachim sagte, wir wollen es zum Tempel des Herrn hinaufbringen, um das Versprechen einzulösen, das wir abgegeben haben. Sonst schickt der Gebieter Gott zu uns, um es zu holen, und unsere Gabe wird als eine in diesem Fall erzwungene nicht genehm sein. Und Anna sagte, wir wollen das dritte Jahr zuwarten, damit das Kind nicht bei früherer Trennung nach Vater und Mutter Verlangen trägt. Und Joachim sagte, dann wollen wir warten. Und das Kind wurde dreijährig. Da sagte Joachim, rufet die Töchter der Hebräer, die Unbefleckten, als Begleiterinnen herbei. Sie sollen je eine Fackel nehmen und die sollen zur Ablenkung für das Kind brennen, damit das Kind sich nicht nach hinten umdreht und sein Herz nicht verführt wird, weg vom Tempel des Herrn. Und sie hielten es so, bis sie zum Tempel des Herrn hinaufkamen. Und der Priester nahm Maria in Obhut, küsste und segnete sie und sprach: Groß gemacht hat der Herr deinen Namen unter allen Geschlechtern. An dir wird am Ende der Tage der Herr sein Lösegeld den Kindern Israels offenbaren. Und er hieß sie sich auf der dritten Stufe des Altares niedersetzen, und der Herr legte Anmut auf sie. Da begann sie auf ihren Füßen zu tanzen, und das ganze Haus Israel gewann sie lieb. Und ihre Eltern zogen wieder hinab, waren voller Staunen, und sie lobten Gott, den Gebieter, dafür, dass das Kind sich nicht ihnen zugewandt hatte, um bei ihnen zu bleiben. Maria aber war im Tempel des Herrn, wie eine Taube mit ganz wenig Speise sich beköstigend, und empfing Nahrung aus der Hand eines Engels. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem Abschnitt aus dem apokryphen Jakobus-Evangelium begegnen wir einem altbekannten Motiv des Alten Testaments, wie wir es ja von der Darstellung des Jesuskindes im Tempel von Jerusalem kennen, über die uns der Evangelist Lukas berichtet. Opferung Mariens im Tempel, das heißt Darbringung. Das bedeutet Danksagung für ein neues Leben, das nicht aus sich selbst oder allein aus der menschlichen Lebenskraft von Mann und Frau entstanden ist, sondern wesentlich als Gabe und Geschenk Gottes verstanden wird. In diesem Sinn betet beispielsweise der Psalmist im Psalm 127: Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Frucht des Leibes ist sein Geschenk. Auf diese Weise bringen die Eltern Anna und Joachim ihr Kind zum Tempel, in Dankbarkeit und mit der Bereitschaft, ihr Kind dem Herrn zu übereignen. Wir dürfen an dieser Stelle bewusst einmal eine Frage an uns selbst stellen. Weiß ich, dass auch ich mit der Taufe Gott dargebracht bin? Dass ich sein Eigentum bin? Dass ich aus dem Herzen seiner Liebe entstanden bin und von ihm her mein Leben verdanke? Hier lade ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne ein, unter diesem Gedanken einmal das schöne Lied aus dem Gotteslob, die Nummer 491, zu beten, welches das Geheimnis der Taufe und ihre Beziehung zu meinem eigenen Leben ins Wort bringt. In diesem Lied heißt es: Ich bin getauft und Gott geweiht durch Christi Kraft und Zeichen. Das Siegel der Dreieinigkeit wird niemals von mir weichen. Gott hat mir seinen Geist geschenkt, ich bin in Christus eingesenkt und in sein Reich erhoben, um ewig ihn zu loben. Aus Wasser und dem Heiligen Geist bin ich nun neu geboren. Gott, der die ewige Liebe heißt, hat mich zum Kind erkoren. Ich darf ihn rufen, Vater mein, er setzte mich zum Erben ein, von ihm bin ich geladen zum Gastmahl seiner Gnaden. Christus der Herr hat mich erwählt, ihm soll ich fortan leben. Ihm will ich dienen in der Welt und Zeugnis für ihn geben. So leb ich nicht mehr mir allein, sein Freund und Jünger darf ich sein. Ich trage seinen Namen, sein bleib ich ewig. Amen. Welch bewegender Gedanke in diesen Worten, in diesem Gebet, in diesem Lied. Von Gott aus Liebe geschaffen, von Gott zur Liebe berufen, von Gott aus Liebe erlöst, für Gottes Ehre dargebracht. Mein Leben vor ihm. Daran erinnert uns die Gottesmutter mit dem Geheimnis dieses verborgenen Gedenktages Mariä Opferung, der Licht auf ihr eigenes Leben wirft, der aber auf diese Weise auch Licht auf mein eigenes Leben wirft. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, widmen wir uns auch dem neuen Gedanken, der seit der Liturgiereform den Gedenktag stärker vom Geheimnis der Kirche her zu verstehen sucht. Er gilt als Erinnerung, wie wir schon gesagt haben, an den Weihetag der Marienkirche in Jerusalem. Deshalb der Gedenktag Unsere liebe Frau in Jerusalem. Und diesen Gedanken einer Verbindung von Kirche und Maria finden wir bereits in der Darstellung des Lukasevangeliums. Hier ist Maria Urbild und vollkommene Verkörperung der Tochter Zion, als Bild Jerusalems und des Volkes Israel in seinem Leiden, seiner Hoffnung und in seinem Glauben. Indem sie, Maria, Mutter des Gottessohnes wird, ist sie zugleich der neue Tempel, die Tochter Zion. Sie ist Tabernakel und Mutter und Lebensquelle der Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil hat in seiner Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium, diese enge Verbindung zwischen Maria und dem Geheimnis der Kirche dadurch zum Ausdruck gebracht, dass es die Darlegungen über die Gottesmutter an den Schluss der Konstitution stellte. Demnach findet die Kirche in Maria ihr Urbild und das Bild ihrer eigenen Vollendung. So ist Maria, wie Papst Paul VI. Sie am 21. November 1964, eben den Gedenktag unserer lieben Frau in Jerusalem, neu betitelte, in ihrem Wesen Mutter der Kirche. Als solche übt sie die ihr von ihrem Sohn Jesus Christus am Kreuz übertragene Aufgabe aus, wo Christus vom Kreuz her spricht: Siehe, dein Sohn. Unter ihren Schutz dürfen wir immer wieder fliehen, da sie die Schutzmantel-Madonna und Schutzpatronin der Kirche ist. Nehmen wir an dieser Stelle Zuflucht zu ihr und bringen ihr die vielen Anliegen der Kirche gerade in diesen stürmischen Zeiten dar. Heilige Maria, Mutter Gottes und Mutter der Kirche, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Für alle, die später eingeschaltet haben, Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria mit Professor Dr. Christoph Uhli aus Köln. Es geht um verborgene marianische Gedenktage, Maria Opferung.
Der Gedenktag Maria Opferung oder eben unsere liebe Frau in Jerusalem wirft Licht auf die Gestalt der Gottesmutter, und zwar als Kind Gottes, als auserwählte und unbefleckte Mutter des Herrn sowie als Mutter der Kirche. Damit steht Maria aber zugleich auch in einer unlösbaren Beziehung zum Heilswerk ihres Sohnes, das im Sakrament der Eucharistie bis an das Ende der Zeiten gegenwärtig wird und bleibt. Sein Sterben, sein Auferstehen für uns. Diesen Gedanken der inneren Verbindung zwischen der Eucharistie und der Gottesmutter Maria wollen wir nun noch ein wenig aufnehmen und vertiefen. Der heilige Johannes Paul II. Hat die Gottesmutter Maria ja oft als eucharistische Frau bezeichnet, zuletzt noch in seiner großen testamentarischen Enzyklika über die Bedeutung der Eucharistie für die Kirche mit dem Titel Ecclesia de Eucharistia. Vivit, also die Kirche lebt von der Eucharistie, der testamentarischen Enzyklika, die er uns im Jahre 2003 schenkte. Was steckt hinter diesem Gedanken Mariens als eucharistischer Frau? Ich möchte dies an drei Haltungen zu klären versuchen, welche die Jungfrau und Gottesmutter besonders prägen. Ihre Jungfräulichkeit, ihre Demut und ihr Lobpreis auf die Größe Gottes, so wie er uns entgegenschallt in ihrem Magnificat Anima Mea Dominum, meine Seele preist die Größe des Herrn, ein Lied, das sie im Haus ihrer Cousine Elisabeth im Bergland von Judäa singt. als zunächst ein erster Gedanke, die Jungfräulichkeit Mariens, die ich als ein Urbild des eucharistischen Beschenktwerdens deuten möchte. Als der Engel Maria in Nazareth den Plan Gottes verkündet, sie werde Christus gebären, spricht sie mit der Hingabe einer Jungfrau ihr Fiat, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Darin wird ihre einzigartige Haltung der Jungfräulichkeit sichtbar, nämlich im Vertrauen, alles aus dem göttlichen Willen anzunehmen. Sie wird so zum Vorbild für all diejenigen, deren einzige Größe in ihrem Inneren liegt, also in der Bereitschaft, sich von Gott her beschenken und erfüllen zu lassen. Darin erstrahlt die Schönheit einer Braut, die sich der Führung ihres Bräutigams überlässt, die von ihm geleitet wird an einen Ort, den sie nicht kennt, der ihr aber durch den Bräutigam zur Weide des Lebens wird, zum Ort inniger Liebe und ewiger Verbundenheit. Dies hat Maria vom Augenblick ihrer Empfängnis an, deshalb sprechen wir von der unbefleckten Empfängnis Mariens, die ohne Sünde empfangen wurde, um Wohnung für den Sohn Gottes zu werden, bis zu ihrer Aufnahme in den Himmel mit Leib und Seele gelebt. Sie lebt dies nun in der Herrlichkeit Gottes, in der sie als Königin des Himmels verehrt wird. Diese Haltung Mariens wird, so meine ich, zugleich zum Urbild einer eucharistischen Frau, weil sich in diesem stillen Winkel Nazareths auf sakramentale Weise das ereignet, was sich in jedem Gläubigen bei der Feier der Eucharistie vollzieht. Der Mensch muss keine liturgische Leistung vollbringen. Er muss keine Liturgie machen oder erfinden. Er ist nicht der eigentlich Handelnde. Vielmehr tritt er der eucharistischen Liturgie der Kirche als Braut des Herrn hinzu, die für ihn das Geschenk seiner Erlösung aus reiner Gnade bereithält, nämlich die Begegnung mit dem Bräutigam Jesus Christus, die Vereinigung mit dem Heiland und Erlöser in seinem Wort und in seinem Leib und Blut. Maria lehrt uns, die Eucharistie in der Haltung der Jungfräulichkeit anzunehmen und zu feiern, das heißt, in einer Bereitschaft, die ganz nach dem Willen Gottes fragt. In dieser Sichtweise, liebe Hörerinnen und Hörer, findet sich deshalb das marianische Fiat aus Nazareth auf vielfache Weise in der Eucharistie der Kirche wieder. Wenn beispielsweise der Gläubige beim Kommunionempfang sein Amen spricht, sein Ja, so ist es, dann wird darin das Fiat Mariens hörbar, das empfängt, das glaubend bekennt und sich durchdringen lässt vom Willen Gottes, also sich durchdringen lässt von Gott selbst. Dieses Fiat der Jungfrau, mir geschehe, wie du es gesagt hast, wird aber auch, um ein anderes Beispiel zu nennen, immer dann von Neuem vernehmbar, wenn der Priester in Treue zu seinem Weiheversprechen die Liturgie nach der vorgeschriebenen Ordnung feiert. Wenn er also sein Amen zur Liturgie Gottes spricht, als Zeichen seiner schweigenden und doch beredten Liebe zur Kirche und ihrer Einheit, die sich auf dem Boden der Apostel und in der umspannenden Gemeinschaft der Heiligen verwirklicht. Nicht er, der Priester, aber auch nicht ein Liturgieausschuss sind es, die Liturgie machen. Vielmehr soll auch der Priester stets neu in dieser Grundhaltung der eucharistischen Frau hinzutreten, nämlich sakramental bevollmächtigtes Instrument werden und die Stellung Jesu Christi als Haupt der Kirche sichtbar einnehmen. Ich glaube, das ist ein wertvoller Gedanke auch für unser geistliches Leben, wie Maria ein eucharistischer Mensch zu werden, in der Haltung der Jungfräulichkeit, der Bereitschaft, alles aus dem Willen Gottes anzunehmen. Nicht selber machen zu wollen, sondern anzunehmen, gehorsam zu sein, verfügbar zu sein für das, was der Herr von mir und meinem Leben möchte. Dann ist da ein zweiter Gedanke, den ich gerne nennen möchte, nämlich die Demut Mariens, ihre exemplarische Haltung, und zwar als Urbild für ein eucharistisches Erwägen im Herzen. Im Lukasevangelium hören wir ja vom Glaubensleben der Gottesmutter, wenn der Evangelist festhält, sie bewahrte alles in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Ihre Cousine Elisabeth preist sie deshalb selig, weil sie geglaubt hat, was der Herr ihr sagen ließ. Jemandem zu glauben, auf jemanden zu vertrauen, Dinge des Glaubens zu erwägen, all das sind Sachen der Innerlichkeit. Sie sind eine Sache des Verstandes und des Herzens. Sie spielen sich im Wesentlichen in der Stille ab, im intimsten Inneren des Menschen, das Gott allein in seinen Maßen kennt. Solch ein glaubendes Abwägen prahlt nicht. Es bläht sich nicht auf und stellt sich nicht in das beißende Licht einer inszenierten Liturgie. Nein, es weiß vielmehr um die Herkunft des innerlichen Gebetes und des Glaubens. Es ist bereit, Gebet und Glauben in Demut zu begegnen. Das heißt, mit dem Mut, ihnen zu dienen, weil sie vorgegeben sind, weil sie auf mich zugekommen als Vorgabe Gottes. Als eucharistische Frau, so meine ich, sagen zu können, lebt Maria uns diese Haltung vor, auf dass wir sie in Liturgie und Eucharistie annehmen, dass sie diesem Geheimnis des Glaubens in höchster Weise entspricht. Diese Haltung verwirklicht sich in einem offenen Herzen, das zum Hören und zum Beantworten der Botschaft Gottes bereit ist. Sie findet ihre Vollendung in der Anbetung, die das ganze Dasein auf den ausrichtet, der uns erschaffen und erlöst hat. Das Zweite Vatikanische Konzil hat dies mit den leider oft falsch verstandenen Worten einer Participatio Actuosa verbunden. Das heißt, die aktive Teilnahme und die aktive Teilhabe an der Feier der Liturgie, der Eucharistie, bedeutet demnach aber eben nicht ein möglichst aktives liturgisches, verzeihen Sie den Ausdruck, Halligalli, dass ich irgendwo immer aktiv sein muss, Aufgaben übernehmen muss, Funktionen ausüben muss. Nein, sie ist vielmehr diese aktive Teilnahme durch die zum Hören bereite Aufmerksamkeit geprägt, die einmündet in Worte der Anbetung und Verherrlichung, in Lieder der Anbetung und Verherrlichung, die vernehmbar wird im gesprochenen Lobpreis, die greifbar wird in der eucharistischen Tat der Liebe gegenüber Brüder und Schwestern. Mit der Gottesmutter Maria ein solch eucharistischer Mensch zu sein, heißt also mit Blick auf die Haltung der Demut, sich in den Dienst des Gebetes und des Glaubens, sich also in den Dienst Gottes stellen zu lassen, und aus dieser Begegnung mit Gott, der am Menschen handelt, selbst zu einem Handelnden zu werden, zu einem Handelnden in Liebe. Für den eucharistischen Menschen gilt das, wozu Christus seine Jünger ruft, nämlich die Wahrheit in Liebe zu tun, ihn, der die Wahrheit ist, in der Liebe zu verkündigen. Und da ist, liebe Hörerinnen und Hörer, schließlich noch ein dritter Gedanke. Nach der Demut, wie wir sie soeben betrachtet haben, und dieser Haltung, die deutlich macht, dass in der Jungfräulichkeit ein Urbild eucharistischen Beschenktwerdens liegt, möchte ich diesen Gedanken wie folgt formulieren. Der Lobpreis Mariens ist ein Urbild für ein Leben als eucharistischer Mensch. Ein von Christus erfüllter Mensch kann nicht schweigen. Maria macht das bald nach der Verkündigung des Engels durch ihren Gang zu Elisabeth und durch ihr Magnificat deutlich, das zum allabendlichen Gesang der ganzen Kirche geworden ist. Magnificat anima mea dominum. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Maria ist zu diesem Lobpreis fähig, weil sie Christus in ihrem Schoß und in ihrem Herzen trägt. Ja, weil sie in Christus und mit ihm singt und lebt. Das Leben des Menschen wird zu einem Lobpreis Gottes, wenn er Christus in sich trägt und so den Menschen Begegnung mit dem lebendigen Gott, Begegnung mit dem Erlöser schenkt. Und darin ist schließlich Maria die eucharistische Frau, die durch ihn und mit ihm und in ihm lebt und wirkt. Sie muss dieses Geheimnis des Glaubens verkünden. Und zwar in ihrem Gedanken, wir haben es gehört, sie bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Aber auch in ihrem Wort, so wie sie in Kana den Gästen, den Dienern der Hochzeit sagt, alles, was er euch sagt, das tut. Aber auch in ihren Werken, die sichtbar werden auf dem Weg mit ihrem Sohn durch Kreuz und Leiden bis hin zur Freude der Auferstehung. Und dies tut Maria in der unverbrüchlichen Treue und Standhaftigkeit, die eben nicht wegläuft, wenn es schwer wird, sondern auch unter den Kreuzen dieser Welt bleibt. Sie weiß, das Kreuz des Lebens führt zum Licht des Lebens. Per crucem ad lucem. Maria ist darin zu vergleichen mit einem Tabernakel, der Christus beherbergt und seine Gegenwart auf Erden unaufdringlich und still, doch zugleich kraftvoll und eindringlich verkündet. Der Tabernakel steht in Treue dort und beherbergt den, der auf die Menschen wartet. So tut es Maria in ihrer eucharistischen Existenz. Aber Maria ist auch zu vergleichen mit einer Monstranz, die Christus in sich trägt und ihn mit der Schönheit einer Braut hinausstrahlt in die Welt und in die Herzen der Menschen. Ja, die sich dafür zur Verfügung stellt, dass sich der Erlöser den Menschen aussetzen kann zu ihrem Heil, zur Anbetung Gottes. Wir sprechen von der Aussetzung, wenn wir Anbetung halten. Auch hierin wird Maria als eucharistische Frau erkennbar, wie eine Monstranz. Die eucharistische Frau wird durch ihren Sohn selbst zu einer einzigen Hostie, zu einem Opfer, das dem Vater dargebracht wird. Ihre Aufgabe ist es, wie es Pater Thomas Morales einmal formuliert, der Welt die Verdienste seiner Erlösung zu bringen. Dieses eucharistische Erfülltsein mit Christus lehrt uns Maria mit ihrem Lobpreis, der zum Cantus Firmus auch unseres Lebens aus der Eucharistie werden kann. Denn auch wir sind, wie Maria, Gefäße des Glaubens, die durch die Eucharistie Christus in sich tragen und mit seiner missionarischen Kraft und Hingabebereitschaft den Menschen den Erlöser der Welt verkünden. Das ist ein unvergleichlicher Grund zur Heiligkeit in unserer Berufung, zur Dankbarkeit in der Eucharistie, zum Lobpreis im Magnificat. Maria lehrt uns, liebe Hörerinnen und Hörer, die Eucharistie immer auch als den Grund unserer missionarischen Sendung zu erkennen und zu leben. Das muss das Ziel einer jeden Eucharistiefeier sein. Die Vereinigung mit dem Lebensopfer Jesu Christi am Kreuz, die Stärkung auf dem Weg zum Vater, die in der Liebe wachsende Bereitschaft, Werkzeug des Heiles zu sein für die Menschen unserer Zeit. Hören wir deshalb in den Worten der Wandlung, in der Messfeier immer auch den Auftrag Jesu an uns mit, nämlich sich selbst für das Heil der anderen zu verzehren und hinzugeben. Das ist mein Leib, das ist mein Blut für euch. Denn dann werden wir, wie Maria, zu einem Opfer für den Herrn, zum Zeichen einer Hingabe, das uns mit Blick auf Maria am Gedenktag Maria Opferung oder unsere liebe Frau in Jerusalem geschenkt ist. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Überlegungen, die wir mit dem Gedenktag Maria-Opferung zusammengetragen und mit denen wir vielleicht den ein oder anderen Vorsatz auch verbunden haben, diese wollen wir nun abschließend in ein Gebet münden lassen. Dieses Gebet, das ich für heute an dieser Stelle ausgesucht habe, stammt von Papst Pius XII. Und nimmt Maria in ihrer Schutzfunktion für die Kirche als Mutter der Kirche in den Blick. O Maria, schön wie der Mond, strahlend wie die Sonne, in deren Antlitz die Seligen schauen und die Engel sich widerspiegeln. Mache, dass wir, deine Kinder, dir ähnlich werden. Lass unsere Seelen einen Strahl deiner Schönheit aufnehmen, der mit den Jahren nicht untergeht, sondern neu aufleuchtet in der Ewigkeit. O Maria, Sonne des Himmels, erwecke das Leben wieder, wo es erstorben ist. Erleuchte den Verstand, wo Finsternis ist. So oft du im Angesicht deiner Kinder widerstrahlst, gib uns einen Abglanz deines Lichtes und deiner Glut. O Maria, stark wie ein Heer, verleihe uns den Sieg. Wir sind so gebrechlich und unser Feind wütet mit solchem Übermut. Aber unter deinem Banner sind wir sicher, dass wir siegen. Er kennt die Kraft deines Fußes, er fürchtet die Majestät deines Blickes. Rette uns, o Maria, schön wie der Mond, herrlich wie die Sonne, stark wie ein geordnetes Heer, das sich nicht auf Hass stützt, sondern auf die Macht der Liebe. Amen.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Am Samstag schaut die Kirche besonders immer auch auf die Gottesmutter Maria. Vor wenigen Tagen haben wir den Gedenktag unserer lieben Frau von Jerusalem gefeiert, am 21. November. In unserer Reihe über verborgene marianische Gedenktage haben wir auf das alte Fest Maria Opferung geschaut, wie das früher genannt wurde. Professor Dr. Christoph Uhli, der kommissarische Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie aus Köln, hat uns diesen Gedenktag näher gebracht. Herzlichen Dank, Herr Professor Uhli.
Gerne.
Wenn man dieses apokryphe Evangelium hört, also etwas, was nicht Eingang in den Kanon gefunden hat, also es ist ja nicht in den normalen Evangelien, aber da spiegelte sich diese alte Tradition oder diese alte Geschichte wieder von der Opferung Mariens im Tempel. Und mir fiel das da auf, im Alter schon von 3 Jahren, dass Maria dort hingebracht wurde. Das ist vielleicht bei uns die Zeit, in der Kinder vielleicht zum ersten Mal im Kindergarten sind oder zumindest zu meiner Zeit, heute kommen sie noch viel früher. War das so üblich im Judentum, dass Kinder schon dann zum Tempel gebracht wurden und dort vielleicht aufgewachsen sind?
Gut, den einen Gedanken davon, den habe ich ja stark gemacht oder genannt, auch im Vergleich zur Darstellung des Jesuskindes, weil es auch diese Tradition der Darbringung der Kinder, des Kindes in den Tempel gibt, als Übereignung an den Herrn, als Ausdruck der Dankbarkeit für dieses neue Leben. Sehr schön finde ich ausgedrückt beim Psalmisten, dass Kinder eben eine Gabe Gottes sind. Und das heißt ja, dass mit Kindern auch die Verantwortung von Eltern sichtbar wird, also die Kinder anzunehmen, sie zu erziehen, sie in das Leben hinzuführen. Also das wäre sicherlich so die eine Seite der Medaille von Maria-Opferung, von Darbringung, Darstellung im Tempel. Aber das andere ist tatsächlich auch so, wie wir es vielleicht sogar noch aus der Geschichte der Kirche auch kennen, dass Kinder oft dargebracht oder übereignet wurden, auch zur Erziehung. Also wenn hier jetzt erzählt wird, die Eltern bringen Maria zum Tempel, damit sie dort bleibt, damit sie dort auch Dienste verrichtet, aber vor allen Dingen auch im Glauben erzogen wird, dann ist damit ja auch ein Akt des Vertrauens übereignet, dass es dort am besten aufgehoben ist, das Kind. Nur gleichzeitig müssen wir natürlich sagen, das ist auch wichtig, das Jakobus-Evangelium ist apokryph, also es ist nicht in den Kanon der Heiligen Schrift übernommen worden, als einer, wenn man so will, verbürgten Quelle der Offenbarung Gottes an den Menschen. Aber es ist zugleich doch auch eine geistliche Schrift, die versucht, aus der Kraft des Glaubens das Leben Mariens darzustellen, zu deuten und verstehen zu lernen. Deshalb sollte man es nicht einfach abtun als unwahr oder erfunden, sondern, wie gesagt, als Anregung auch für das eigene persönliche Glaubensleben. Gerade dieser Gedanke der Darbringung, der Opferung, habe ich ja verbunden mit diesem Lied aus dem Gotteslob. Ich bin getauft und Gott geweiht. Es ist ja ein Lied, was sehr deutlich macht, dass ich mit der Taufe auch Gott dargebracht bin, von ihm gesegnet bin, in ihn eingesenkt bin, um an seinem Reich teilzuhaben, um ihn zu loben. Und das ist all das, was sich eigentlich hier so konkret auch in der Opferung Mariens im Tempel darstellt und auch sichtbar wird. Es ist also, von daher nochmal gesagt, eine Erinnerung, aber auch eine Motivation für uns, über das eigene, dem Herrn übereignet sein, nachzudenken, weil ich ja in der Taufe mit ihm eins geworden bin. Er hat Wohnung genommen, ich bin mit ihm verbunden und ich darf mit ihm leben. Was bedeutet das eigentlich so Tag für Tag für mein Dasein, für mein Leben als Christ?
Mhm. Es ist immer wieder bereichernd, wenn man mal wieder an einer Liturgie der Taufe teilnehmen kann, um auch bewusster so das eigene Taufversprechen wieder zu leben und auch diese Dimension, die Sie gerade eben genannt haben, dass wir Gott gehören, dass unser Leben uns geschenkt wurde und dass er einen wunderbaren Plan auch mit unserem Leben hat. Die Eltern, so die ersten Zeugen des Glaubens, die Familie, so auch als Hauskirche, wie das von Johannes Paul II., glaube ich, öfters unterstrichen wurde. Und Sie haben es gerade genannt, durch die Taufe wohnt Gott in uns. Sie haben es eben in dem Vortrag auch gesagt, Maria, die eucharistische Frau, die Christus in sich trägt, so wie wir das eben auch tun sollen, um so den Menschen Begegnung mit Gott zu ermöglichen. Oft sehen die vielleicht eher unsere Stacheln anstatt Christus. Wie kann man denn darin wachsen?
Es sind ja diese beiden Bilder, die ich verwendet habe, einmal der Tabernakel und einmal auch die Monstranz. Ich glaube, beides ist ganz gut so für die geistliche Haltung fruchtbar zu machen. Der Tabernakel, der eigentlich unbeweglich dort steht, aber das Heiligste, das Allerheiligste, Christus selbst in sich birgt. Das ist ein Gedanke, den man ganz stark machen kann für das Verständnis der Taufe. Gott hat, wie es ja auch Teresa von Avila wunderbar ausformuliert und ausbuchstabiert, meine Seele zur Wohnung genommen. Er wohnt in mir, er nimmt Einwohnung in mir. Das ist unvorstellbar. Das ist auch immer wieder etwas, vor dem man nur staunen kann. Der große Gott nimmt Wohnung in meiner Seele, in meinem Leben. Und ich darf ihn bergen wie ein Tabernakel. Und wie der Tabernakel dort steht, treu seine Aufgabe erfüllt, Herberge für den Sohn Gottes auf Erden zu sein, so darf ich das auch in meinem Leben verstehen. Erinnern und erkennen lernen, er hat meine Seele sich zur Wohnung genommen. Und dann ist es mir ja ein Anliegen, so wie wir auch unsere Tabernakel von außen und von innen pflegen, dass der Herr, wie es Teresa sagt, Freude hat, in mir zu wohnen. Und wodurch? Natürlich durch ein Leben, das ihm entspricht. Ein Leben des Glaubens, ein Leben der Hoffnung, ein Leben der Liebe, sodass wirklich dieser Duft des Himmels in mir gegenwärtig sein kann und wo Christus gerne zu Hause ist. Auf der anderen Seite dieses Bild der Monstranz, ähnlich angelagert, dass wir Christus in uns tragen, wie es die Monstranz tut, wie es die Gottesmutter tut, als sie dann ins Bergland von Judäa zu Elisabeth geht, aber eine Monstranz, die in Bewegung kommt, dadurch, dass sie das Innere nach außen ausstrahlt, also dynamisch wird. Das heißt für eine Monstranz, sie ist durchlässig, sie ist einsichtig und verweist in aller Kraft auf den, der in ihr gegenwärtig ist, nämlich auf Christus selbst. Und die Strahlen einer solchen Strahlenmonstranz machen deutlich, nicht ich bin es mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Talenten, aber auch mit meinen Fehlern und Schwächen, der da eigentlich oder die da eigentlich strahlt, sondern er in der Mitte, er im Zentrum, er im Inneren der Monstranz. Und das auch tatsächlich im geistlichen Leben zu pflegen, heißt immer wieder zu schauen, wie kann ich denn in meinen Gedanken, in meinen Worten, in meinen konkreten Werken auch der Liebe, vor allem der Liebe, den ausstrahlen, der in mir Wohnung genommen hat. Wie kann ich ihn darin bezeugen? Und vielleicht ist das manchmal viel leichter, als wir es uns vorstellen, wenn wir sagen, Herr, du musst es durch mich machen. Nicht, dass ich zu sehr auf mich schaue und wie ich wirke und was ich tue und wie ich es mache. Nein, ich stelle mich dir zur Verfügung. Deswegen habe ich diese drei Haltungen genannt, also der Jungfräulichkeit, der Demut Mariens und dann eben auch des Lobpreises Mariens, der mit diesen Bildern verbunden ist. Ich muss auf ihn hören. Ich muss bereit sein, mich von ihm und seinem Willen führen zu lassen. Aber dann wird mein Leben tatsächlich, ich will nicht sagen wie von selbst, aber indem wir ihn in uns handeln lassen zum Lobpreis für Gott und damit auch zum Zeugnis für Menschen, zu denen er uns sendet. Und ich glaube, dass die beiden Bilder uns wirklich dabei helfen, diese Existenz auch verstehen zu lernen.
Ja, dann vielen Dank für diese Impulse, die wir heute empfangen durften. Für alle, die das gerne noch einmal nachhören möchten, Sie können diese Sendung bald in der Mediathek von Radio Horeb wiederfinden unter www.horeb.org, Sendereihe Spiritualität. Dann finden Sie diese Sendung und wie immer können Sie auch eine CD bestellen. Montags bis Freitags sind die Kollegen erreichbar unter folgender Nummer 08328 921 120, die Nummer vom CD-Dienst. Diese Möglichkeit besteht nur dank Ihrer Spenden. Radio Horeb finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Wir sind dankbar für alles, was Sie da tun, dass wir unseren Dienst weiter tun können und danken Ihnen für jegliche Unterstützung. Herr Professor Uhli, Ihnen auch danke für Ihren Beitrag und dürfen wir Sie am Schluss um den Segen bitten, dass uns das besser gelingen kann.
Ja, gerne, werden wir tun. Und rufen wir die Gottesmutter vor allen Dingen in dieser Eigenschaft auch an, unserer lieben Frau in Jerusalem, mit all diesen Gedanken, die wir dazu jetzt gemacht haben und die damit verbunden sind. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, unserer lieben Frau in Jerusalem, des heiligen Josef und des heiligen Johannes Paul II. Segne euch und all eure Anliegen der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank und alles Gute Ihnen nach Köln.
Danke, gleichfalls.
Danke auch Ihnen fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.